So, Leute, vielen Dank für eure Geduld. Ich wollte eigentlich viel früher hier sein, aber die Deutsche Bahn. Ich glaube, mehr muss man gar nicht sagen.
Nee, ich glaub, das reicht.
Bitte?
Deutsche Bahn und alle wissen Bescheid.
Deutsche Bahn ist der Entschuldigungsgrund Nummer eins. Deswegen danke für eure Geduld. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir starten ein bisschen verspätet, aber es ist gar nicht weiter so schlimm, weil wir sitzen hier bis 18 Uhr und dann schieben wir einfach die Cast so, dass das alles irgendwie hinhaut. Dann dürfen wir jetzt vielleicht nicht so viel über Shenmue reden, aber wir haben Shenmue auch später noch am Tag. Also wir haben später um 16 Uhr spielen wir Shenmue hier live auf dem großen Monitor an, den dritten Teil. Und deswegen haben wir dann insofern nochmal Gelegenheit, darüber zu reden. Also einen wunderschönen guten Morgen oder guten Mittag. Würde jetzt hier viel besser passen bei Insert Moin. Ich bin der Micha und heute Morgen habe ich zwei wunderbare Gäste am Start, und zwar den guten Daniel, guten Morgen.
Hallo.
Und den guten Björn, guten Morgen.
Guten Morgen.
So, und jetzt haben wir live vor Publikum erstmal revealed, dass das ganze Guten Morgen ein total übler Fake ist.
Alles eine Lüge.
Wie geht's euch?
Ganz gut. Ich muss heute noch nicht mit der Bahn fahren, deshalb.
Ja, du kommst aus Berlin, ne?
Ja, genau.
Ja, das ist schön. Schön für dich. Toll, super. bevor wir zum Thema kommen, Shenmue, ganz kurz ein paar Takte zu euch. Wo kommt ihr her? Was macht ihr?
Soll ich anfangen? Okay, dann fange ich eben an. Ich komme aus dem wunderbaren Düsseldorf und mache neben, also was heißt nebenberuflich eigentlich, so in meiner Freizeit, so ein paar komische YouTube-Videos. Manche möchten sagen, Video-Essays oder sowas unter dem Kanalnamen Speckobst. Mache auch nebenbei noch Podcasts bei Unlimited Ammo und habe jetzt auch zuletzt angefangen zu streamen und ja, Diversifizierung, ne? So Portfolio ausbauen, wenn man das Ganze mal irgendwie hauptberuflich machen möchte, das muss eben sein.
Ganz langsam das passive Einkommen formen, damit du früher in Rente gehen kannst. Und wie sieht es bei dir aus, Daniel?
Ich bin freiberuflicher Spieljournalist und Podcaster. Ich mache bei GameStar einen Podcast zum Beispiel, bei einem Blog namens Lost Levels und ja, das ist es. Ist nicht so diversifiziert.
Ja, aber ihr seid beide quasi beruflich auch bei dem Thema drin, deswegen sitzt ihr auch hier. Und ja, vielleicht kennen mich ein paar Leute nicht, die sehen mich hier vielleicht zum ersten Mal. Also ich bin Micha, ich bin einer von zwei Leuten von Insert Moin. Mein Kollege Manu sitzt gerade auf Teneriffa und bräunt sich. Kein Witz, der macht Urlaub, während ich hier sitze und den Podcast machen muss. Schöne Grüße nach zu den Kanarischen Inseln. Und ich bin freier Journalist, also ich schreibe für die GameStar, die GamePro, PC Games unter anderem und so. Und mache aber auch Indie-Games. Also ich habe eine Zeit lang halt auch sehr intensiv an Spielen gearbeitet. Und deswegen habe ich so eine seltsame Doppelrolle als Künstler und Kurator so in der Mitte. Und deswegen finde ich so Projekte wie Shenmue?
Wie spricht man es aus? Können wir das klären? Und wie schreibt man es?
Also irgendjemand weiß das jemand? Shenmue?
Also der Unterschied ist, wenn du es jetzt, ich weiß es nicht, ja, wie du es im Chinesischen aussprechen würdest, im Japanischen, weil die waren so clever und haben einfach das Katakana drüber geschrieben. Ja. Es ist einfach wirklich Shenmue mit einem langgezogenen U-Sound am Ende.
Dann bleiben wir bei Shenmue.
Ja.
Ich finde das faszinierend, weil das ist so ein Spiel, wo ich, natürlich, jetzt kommt der dritte Teil raus und es spaltet sich jetzt gerade so ein bisschen auf. Ne? Also es gibt die eine Generation, die sagt, wow, geil, Shenmue ist da, geil, es kommt der dritte Teil, unglaublich, Wahnsinn. Und dann gibt es aber auch Leute, die so, what the fuck, what, ich verstehe es nicht. Also die kapieren einfach nicht, was daran so spannend sein soll. Und ich dachte, wir machen diesen Cast heute, um so ein bisschen zu erklären, was ist denn das, die Faszination von Shenmue, wo kommt das her? Und vor allen Dingen, warum dieses Spiel für viele Leute auch aus kultureller Sicht mega interessant ist, weil es damals etwas gemacht hat, was viele Spiele nicht gemacht haben. Es ist so für viele der erste Kontakt mit japanischer Kultur so richtig gewesen. Und aber vielleicht müssen wir am Anfang anfangen. Also wie habt ihr denn das erste Mal Shenmue gespielt?
Das muss Anfang der 2000er gewesen sein, als ich mir eine Dreamcast gekauft habe, als ich schon... Ich glaube, da war das Ende schon absehbar und der Preis war sehr günstig, dass ich mir von meinem Taschengeld eine Dreamcast leisten konnte. Es war vielleicht so 100 Euro. War das schon Euro? Ja, ne? Ja. Also ich konnte es mir leisten von meinem Taschengeld. Dann habe ich bei einem Freund, hatte schon eine Dreamcast und der hatte Shenmue. Und bei dem habe ich es mal angefangen zu spielen und mir dann mal ausgeliehen. Und ja, da hat sich irgendwie so eine Faszination entwickelt, die bis heute hängen geblieben ist bei mir. Ich habe damals, glaube ich, kein Spiel gespielt, das so war. Und ich spiele es auch bis heute immer noch alle paar Jahre mal wieder durch tatsächlich. Also nicht durch, aber an. Also es ist 99 ist rausgekommen, ich muss es so 2002, 2003 rumgespielt haben dann.
Hast du jetzt auch die HD-Neuauflage gespielt, die letztes Jahr kam?
Ja. Die macht es ein bisschen einfacher, weil ich jetzt nicht mehr die Dreamcast jetzt mal abstauben muss.
Ja. Was für dich?
Ich habe tatsächlich den Zweier zuerst gespielt, weil ich eben keine Dreamcast hatte. Mhm. Ich glaube, ich habe generell so Sega-Konsolen damals in den 90ern gar nicht wirklich wahrgenommen, dass die überhaupt existierten. Also sehr beispielhaft für das Marketing von Sega damals bei uns in Europa. Und habe dann diese Xbox-Version gekauft und dann war eben der Film vom ersten quasi beigefügt, um die Story dann zu verstehen. Es ging dann auch, ich bin dann ganz gut reingekommen und dann habe ich irgendwann Jahre später eine gebrauchte Dreamcast. Ich glaube, als irgendeine Videothek zugemacht hat, habe ich die da abgestaubt, das Spiel nebenher nochmal geholt und dann da auch lieben gelernt und dann jetzt eben letztes Jahr nochmal einen kompletten Playthrough von den beiden gemacht auf der HD-Fassung dann.
Da sind wir ja schon, also man hört es ein bisschen raus, ein bisschen älteres Semester. Und haben jetzt so, jeder hat so eine Geschichte dazu. Also bei mir war das so, als Shenmue 1 rauskam, war die Dreamcast quasi tot. Und es gab so einen Spieleladen in Dortmund, da konnte man rein. Ich hatte früher Tanzschule und dann bin ich immer auf dem Weg zur Tanzschule immer in den Spieleladen. Perfekte Mischung. Und dann hatten sie die Dreamcast ausstehen und es sah natürlich mega geil aus und dann hatten sie auch Shenmue laufen. Aber das war quasi, also wirklich 3 Wochen später war das gar nicht mehr da. Also dann haben sie alle Dreamcast-Stationen abgebaut und dann war nur noch PlayStation 2 und so. Das war quasi weg. Und als ich das gesehen habe, habe ich zum ersten Mal so richtig bemerkt, das ganze Spiel spielt in einer Umgebung, die mir völlig fremd war. Denn ich habe damals schon gerne asiatische Filme geguckt, aber eigentlich eher so die Jackie Chan Richtung. Also ich meine, Jackie Chan Filme, China und so, das ist klar, diese Richtung Ecke, aber so aus Japan habe ich eigentlich nicht so viel mitbekommen. Und dann habe ich das bei einem Freund gespielt und dann kamen so Sachen wie, man benutzt irgendwelche Automaten, man benutzt Pachinko, man kann irgendwelche Minispiele spielen, man läuft durch so ein kleines japanisches Dorf und das war so. Also nicht nur, dass das Spiel andersartig war, es war auch so das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich tauche jetzt ein in so eine fremdartige, neue Umgebung irgendwie. War das für euch ähnlich?
Ja, ich hatte ja damals die Faszination von dem Land noch mehr, ich will nicht sagen, als es heute der Fall ist, aber das war, als ich noch nicht da war. Also ich habe ja dann 2012 ein Auslandsjahr auch in Japan gemacht und war auch eher in so einem ländlichere Region unterwegs und habe das dann da so ein bisschen kennengelernt. Im Nachhinein zeigt das aber auch einfach wirklich sehr gut, wie nah es an der Realität einfach rankommt von dieser Welt. Ich meine, ich habe das natürlich aus der Sicht von 2012 dann erlebt. Das Spiel ist ja Mitte der 80er angesiedelt. Ist wahrscheinlich nochmal ein bisschen unterschiedlich, aber ja, also es hatte mir damals so noch mehr diese Faszination so, ich will endlich dahin und im Nachhinein ist es jetzt einfach so, oh cool, ich habe das so ein bisschen auch selber miterleben können dann.
Ich finde das ganz interessant, das Setting von Shenmue, weil es einerseits, wenn wir es als, also einerseits spielt ja was Exotisches, in großen Anführungszeichen, eine Rolle, vor allem im zweiten Teil, der dann selbst wieder, der spielt dann in Hongkong und hat selbst so eine Außenperspektive. Aber dadurch, dass das, gerade der erste Teil von Shenmue so ein banales Kleinstadt-Alltagleben zeigt, fand ich es erstaunlich relatable. Also ich habe, als ich es gespielt habe, auch in einer Kleinstadt, vielleicht sogar noch Dorf, da müsste man die Einwohnerzahlen mal nachschauen, gelebt. Und ich fand trotz der Sachen, die mir fremd waren, wie diese Spielzeugmaschine, oder er hat ganz viele Details, fand ich es erstaunlich nachvollziehbar, weil man war ein Jugendlicher, man ist irgendwie 16, 17 und man hat diesen sehr langweiligen und gleichförmigen Alltag in dieser sehr, sehr trägen Stadt. Und das finde ich eine ganz interessante Mischung bei dem Spiel, gerade beim ersten Teil, dass es einerseits einen auf eine Zeitreise mitnimmt, auch an einen Ort, den man gar nicht kennt und den man so gar nicht kennen kann, weil es eben in den 80ern spielt, aber gleichzeitig irgendwie sehr, sehr nachvollziehbar sich alles anfühlt, weil dieses Setup so, ja, wahrscheinlich waren die meisten irgendwann mal in der Schule und haben in irgendeiner langweiligen Nachbarschaft gewohnt. Das ist sehr, ja, nachvollziehbar einfach.
Also Björn sagt ja, das hat ihn schon so motiviert, so nach Japan zu gehen, dort ein Auslandsjahr zu machen. War das dann für dich, Daniel, auch so ein Ding, wo du sagst, also irgendwie hat man da so ein Stumm- und Drang-Gefühl so ein bisschen auch bekommen. Also man konnte sich so gut mit dem Protagonisten identifizieren und der muss halt raus. Also klar, das ist ein tragischer Fall. Sein Vater stirbt am Anfang. Er will herausfinden, was da eigentlich los ist. Also es ist vielleicht jetzt nicht für jeden so eins zu eins passiert, hoffe ich. Aber die Idee, dass er aus diesem Dorf rausgeht und dass er quasi jetzt anfängt, sein Leben zu leben und Dinge selbst in die Hand zu nehmen und auch Verantwortung zu übernehmen, ist das etwas, womit ihr euch irgendwie, hat das mit euch auch resoniert?
Ich glaube, also bei mir war es ja so, ich habe ja dann den Zweier zuerst gespielt und da ist es dann schon ein bisschen anders. Da hat er ja schon die Erfahrung etwas gesammelt, ist dann schon in einem anderen Land einfach dann unterwegs. Als ich später den Einser gespielt habe, das war dann auch zu einer Zeit, wo ich halt so selber nach der Schule so die ersten Jobs angefangen habe. Und ich muss halt schon sagen, also viele Leute, verständlicherweise ist gerade so das Gabelstaplerfahren sehr polarisierend für die meisten Leute, weil man dann, du hast diesen Murder-Mystery-Plot, das gesamte Spiel, du rennst überall hin, fragst, wo sind die Sailor, wo ist das schwarze Auto, wo habe ich das und das, und dann kommst du in dieses Hafengebiet und auf einmal bist du zack in einem Nebenjob drin und musst dann da auch jeden Tag hin, und das hatte irgendwie so, also anstatt mich das in dem Alter abzustoßen, war ich dann wirklich so, I get it, ich verstehe dich.
Ja, das finde ich interessant, weil sehr viele Leute, die sich jetzt auf den dritten Teil freuen. Also der dritte Teil ist aus vielerlei Hinsicht so etwas Besonderes, weil man sich denkt, naja, also es war irgendwie mehrere Kapitel aufgeteilt und diese Kapitel nach diesem Desaster und nachdem die Dreamcast kaputt war, dachte man sich, okay, Sega hat nie wieder die Chance und Yu Suzuki hat nie die Chance, dieses Spiel je zu Ende zu machen. Jetzt kommt plötzlich der dritte Teil und viele freuen sich drauf und fragen sich, wie geht die Reise weiter. Also vor allen Dingen, es hat ihn ja, im ersten Teil ist er noch in Japan, im zweiten Teil geht es nach Hongkong und jetzt im dritten Teil geht es aus Hongkong quasi raus. Also das endet ja, ohne jetzt zu spoilern, aber mit einem Cliffhanger, dass man sieht, der fährt irgendwo hin. Und das ist einfach die Suche nach Antworten so ein bisschen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist, was glaube ich beim dritten Teil dann spannend wird und den möglichen Teilen, die danach noch kommen müssten, um diese Geschichte zu Ende zu erzählen, ist, dass diese ersten beiden Teile ja wirklich ein Prolog sind eigentlich für die wirkliche Geschichte. Am Ende vom zweiten Teil kommen so ein bisschen Fantasy-Elemente dazu, da wird es ein bisschen mystischer. Und die ersten beiden Teile, die haben ja im Grunde dann nicht mehr wahrscheinlich, das sehen wir vielleicht später, viel mit dem zu tun, wie diese Geschichte und dieses Spiel und diese Charakterentwicklung weitergeht. Und insofern passt es vielleicht, dass da so eine große Pause dazwischen war, weil ich glaube, was bei Leuten in unserem Alter oder Leuten, die später das Spiel entdeckt haben, hängen geblieben ist, ist eben, dass es so, dass dieses Spiel man sich sehr leicht damit identifizieren konnte, mit dieser Situation. Das war ja auch lange bevor Indie-Spiele in den 2010ern so das aufgegriffen haben, ja. Dieses sehr Alltägliche. Und das wird ganz spannend jetzt zu sehen, wo es dann hingeht, wenn der Teil ein bisschen wegfällt, der, glaube ich, dafür gesorgt hat, dass dieses Spiel bei so vielen Leuten so stark hängen geblieben ist.
Ja, ich finde es immer erstaunlich einfach nur, weil das war ja zur damaligen Zeit, als es rausgekommen ist, war es so betitelt als das teuerste Videospiel aller Zeiten. Also ein bisschen wurde das von Yu Suzuki auch so revidiert, diese 80 Millionen oder so, die man immer rumgeworfen hat, das war so, nee, es waren so eher 41, immer noch ein Haufen Geld für die Zeit einfach. Aber das hat auch die Engine mitfinanziert und den zweiten Teil eben auch halb mitfinanziert. Dass man so ein Spiel macht und dann diese ganze neue Technologie, und Yu Suzuki ist auch jemand, der sehr dahinterher war, neue Technik zu entwickeln. Der hat ja auch mit an den Arcade-Boards als Engineer eben mitgearbeitet teilweise. Das alles so voranzutreiben, diese ganzen neuen Möglichkeiten zu erschaffen und dann aber trotzdem ein selbst, also vor allem für damalige Verhältnisse, aber selbst für heutige Verhältnisse noch, so ein entschlacktes, ruhiges Spiel, was beim Zweier kann man ja dann die Zeit auch ein bisschen vorstellen, wenn man eben warten möchte. Der Einsatz zwingt einen dazu zu warten, und ich fand das, also ich kann so verstehen, warum man das dann geändert hat im Zweier, aber ich fand das im Einser immer noch so faszinierend, weil dadurch bringt dich das Spiel dazu, die Welt zu erkunden. Also, was mache ich jetzt? Lasse ich jetzt einfach die Konsole an und gehe irgendwie mir was zu essen holen oder so? Nee, ich erkunde jetzt einfach die Welt und dann gehe ich mal kurz in die Spielhalle rein, gucke mir die Automaten an, rede vielleicht nochmal mit den Leuten, und jede einzelne Person in diesem Spiel hat einen eigenen Tagesrhythmus, einen eigenen Ablauf, Etwas, was übrigens auch Deadly Premonition dann später, das eigentliche Shenmue 3 wirklich, übernehmen sollte. Und das finde ich so faszinierend einfach, dass ein Spiel mit dem Budget von der damaligen Zeit sich einfach sowas getraut hat.
Dieses Entschlacken finde ich auch ganz wichtig. Ich glaube, das wird etwas sein. Ich habe die Demo auf der Gamescom angespielt und ich dachte, geil, das ist Shenmue. Und dachte mir aber gleichzeitig, okay, da werden ganz schön viele Leute so dran scheitern. Also so, das ist so langsam, so entschleunigt. Das werden wir nachher um 16 Uhr sehen. Ich finde es geil, weil das so muss Shenmue sein. Aber das ist so auch das erste Mal, damals um die Jahrtausendwende herum, war das so auch eine Sorte Spiel, wo du dich wirklich auch intensiv mit der Umgebung beschäftigen musstest. Und das gab es jetzt nicht so oft. Also es gab natürlich Adventures und es gab ein paar Action-Adventures, die auch ruhiger waren. Und natürlich gab es auch viele in dieser Richtung. Aber ein Spiel auf einer Konsole im Speziellen, ne? Also auf der Dreamcast, jetzt nicht auf dem PC oder so. Und eigentlich war man von Sega ja diese ganz schnellen Arcade-Dinger gewohnt. Also Lightgun-Shooter, House of the Dead und irgendwelche Bullet-Tail-Shooter und so. Es war sehr viel Arcade-Action. Und dann kommt ja dieses Spiel und du musst warten, bis der Laden aufmacht. Oder so. Oder, und das Geile ist ja auch, dass dieses Spiel die ganze Zeit auch jede Bewegung extra betont. Also alles, was du da drin tust, ist ja extra akzentuiert. Also zum Beispiel, wenn du ein Telefon benutzt, dann ist es nicht einfach nur ein Tastendruck oder so, sondern du musst tatsächlich deinen Finger drauflegen, erstmal die Wählscheibe irgendwie drehen und eine Nummer raussuchen und so. Und ich habe den Yu auf der Gamescom getroffen, ihn gefragt, warum haben sie das gemacht? Warum, was war die Idee? Und er sagt so, ja, wenn das nur ein Knopfdruck ist, dann erinnert man sich halt nicht mehr dran. Dann ist es halt einfach nur eine weitere Aktion von Tausenden im Spiel. Aber wenn man so Sachen machen muss, wie Blumen pflücken oder Sachen aufheben und diese Bewegung auch wirklich machen muss, dann erinnert man sich daran und dann wird daraus plötzlich eine haptische Erfahrung. Könnt ihr das unterstützen?
Absolut. Man lebt ja so einen Alltag und den lebt man auch in diesen Details. Er zieht sich die Schuhe aus, wenn er nach Hause kommt. Irgendwie dieses Telefon wählen, dieses Warten. Also ganz viele Sachen sind ja so sehr detaillierte Prozesse und sehr, sehr langsame Prozesse. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum dieses Spiel so einen Nachklang noch findet. Ich hab letztens in einem Blogpost gelesen über Shenmue von jemandem, der es zum ersten Mal gespielt hat. Ich glaube, es war auch Spielkritik. Es ist ein Spiel, das, da meinte der Autor, dass er als Kritiker lieben müsste und als Spieler aber hasst. Und mir geht es genau andersrum tatsächlich. Ich habe letztes Jahr die HD-Version, oder was, dieses Jahr sogar, reviewed für die GamePro. Und ich musste eine relativ niedrige Wertung geben, weil wenn man sich heute als Spiel anschaut, dann ist es schwer, das zu begründen, warum dieses Spiel so faszinierend ist, weil man muss sich wirklich auf diese Langsamkeit einlassen. Und wenn man dann in diesem Rhythmus, in diesem Alltagsrhythmus drin ist, ich glaube, dann klickt es erst, was das Besondere an diesem Spiel ist. Und diese Hürde muss man erstmal überwinden. Und, ich liebe es, das Spiel zu spielen, auf jeden Fall. Es ist aber auch so ein Spiel, das mir sehr schwer fällt, bedingungslos heute zu empfehlen, Leuten, die es nicht damals gespielt haben.
Ja, es ist auch, glaube ich, immer so schwer bei gerade solchen Spielen, die von der Community selber und auch von der Kritikerlandschaft immer so hoch gelobt werden. Und du hast dann als Spieler keinen Bezug dazu und dann spielst du es irgendwie so 20 Jahre später und dann setzt dich immer vor die Konsole und bist so, bestes Spiel aller Zeiten, dann zeig mal, was du kannst. Und dann hast du schon diese Abwehrhaltung einfach davor und achtest dann auf alles genau und dann, oh, ich muss warten, ich muss alle Leute fragen, ob die ein verkacktes schwarzes Auto gesehen haben. Jetzt muss ich Gabelstaplerrennen machen.
Du wartest das teuerste Videospiel aller Zeiten und die erste einzige Action-Szene in den ersten 10 Stunden ist, dass du einen Fußball ins Gesicht geschossen kriegst. So. Und das beschreibt es vielleicht ganz gut, ja.
Aber das ist deshalb hängen geblieben. Das muss man einfach sagen. Also man denkt sich, ja, tedious. Also langwierig, manchmal frustrierend. Manchmal denkt man sich, irgendwie zieht sich das ganz schön in die Länge. Ich muss aber sagen, an Shenmue kann ich mich einfach gut erinnern. Also ich kann mich an viel, nicht an alles, ne? Also irgendwann verschwinden auch ein paar Details, aber Gabler-Stapler-Rennen ist natürlich klar, aber ich kann mich an viele Charaktere vor allen Dingen erinnern. Also du hast ja, das ist ja eine Welt, die auch, du hast es ja gesagt, da gibt es ja das zum ersten Mal überhaupt irgendwie, da hat man so ein Zeit-Tag-Nacht-System irgendwie eingebaut. Das gab es ansonsten auf der Dreamcast auch nur bei Metropolis Street Racer, diesem Rennspiel von Bizarre Creations. Ja wirklich, wenn man da wirklich nachts gespielt hat, dann ist die Strecke auch nachts gewesen. Wahnsinn, oder? Ja. Aber das war halt wirklich auch bei der, das war auch wirklich bei Stemmung. Das war irgendwie cool, dass so, dass sowas hat man in der Form nicht gesehen. Und deswegen finde ich das so interessant. Also wenn sie jetzt zum Beispiel irgendeine Fantasy-Welt genommen haben, steht auch vor, ihr hätten jetzt irgendwie, ich habe keine Ahnung, Fantasy 0815 Medieval-Welt genommen und das dann so gemacht. Ich glaube, dann würde ich das nicht so interessant finden. Gibt es ja auch. Skyrim finde ich nicht so interessant, weil das irgendwie, das ist halt erfunden und da würde ich auch gerne, dass die Prozesse schnell sind. Bei Skyrim will ich zum Beispiel, ich will die Drachen sehen. Ja, also bring mich ganz schnell zu den Drachen. Ich will so schnell wie möglich irgendwie eine Rüstung haben hier. Ich will keine Zeit verschwenden. Geh sofort zum fetten Kampf. Bei Shenmue aber, weil ich das dazu zwingt, so das zu entschleunigen, funktioniert ja gerade diese realistische oder halbwegs authentische Nachbildung von der japanischen Kultur oder der Hongkong-Kultur so gut, weil du dich so intensiv damit auseinandersetzen musst. Und ich glaube, ich habe durch dieses Spiel viel mehr diese Kultur gelernt, als über manche Mainstream-Kinofilme, die aus Japan kommen. Und das finde ich krass. Wie ist das mit euch? Also habt ihr das ähnlich empfunden?
Ich glaube, gerade was du meintest, so mit die Kultur dann kennenzulernen, das ist ja heute etwas, was vor allem der Yakuza-Reihe noch so ein bisschen zugeschrieben wird und dann auch sehr viele Leute, die dann die Spiele spielen und danach dann nach Japan kommen und dann eben gerade in das in den Red Light District von Kabukicho eben reingehen und dann so, oh, da ist das Tor und hier unten, da genau ist die Arcade-Halle und hier ist ein Laden, aber jetzt ist da eine Bar, oh, voll geil. Und das dann eben auch so bei Shenmue drin zu haben, das ist auch so ein bisschen das Einzige, wo ich mir so ein bisschen Sorge mache jetzt für den Dreier, weil man hat es ja schon am Ende vom zweiten Teil, dass dann eben so ein bisschen mehr Magie, Mystik so eben mit reinkommt. Und ich hoffe, dass dem Spiel deswegen jetzt nicht eben dieser entschlackte, realistische Aspekt irgendwie verloren geht. Also ich will jetzt nicht, dass irgendwie Shenmue 3 so endet wie, was war das, Condemned 2, wo du am Ende einfach auf Dragon Ball Hadoken-Level irgendwie einfach so Power-Moves ausführst. Also ich habe jetzt echt keine Lust, dass Ryo dann zu dem anderen Ryo eben wird. Also muss ich mal, aber ich bin echt gespannt einfach nur.
Ja, ich glaube, dieses Geerdete ist so das, was dieses Spiel nach wie vor einzigartig macht. Und das ist, glaube ich, was es später dann eben in Indie-Spielen mehr gab und was glaube ich, auch die Yakuza-Reihe so besonders macht. Das ist das ist etwas sehr Verankertes in der Realität dieser Spielwelt ist, dass man wirklich in dieser Welt lebt mit den anderen Figuren und nicht unbedingt der Dragon Ball Held ist, der reinkommt und irgendwie das Dorf rettet und 100 Drachen kaputt haut, sondern dass man durch dieses Langsame dazu gezwungen ist, in dieser Spielwelt zu leben eine Weile und nicht einfach, wenn man keinen Bock hat, sagen kann, okay, ich gehe jetzt ins Wasteland nebenan und level da irgendwie meinen Charakter hoch, sondern ja, man kann einfach nicht, man ist sehr eingeschränkt und ich glaube, das ist was sich viele Spiele immer noch nicht unbedingt trauen. Das wird sehr spannend zu sehen, wie ein heutiges Mainstream-Publikum auf Shenmue 3 dann reagiert. Weil ich glaube, das Spiel, das sehen wir später mehr wahrscheinlich, noch sehr in dieser Designphilosophie verhangen ist immer noch.
Ich bin mal vor allem jetzt gespannt. Ich meine, wir sehen es ja gerade. Wir haben jetzt noch ein anderes, sehr heiß erwartetes AAA-Spiel, was ebenfalls gerade teilweise von den Kritikern dafür gerügt wird, dass es eben stundenlang eben langweiliges Umherirren einfach nur sein soll mit Death Stranding. Und ich glaube, dass jetzt Shenmue nach dem Spiel rauskommt, ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, dass jetzt eben sowohl Kritiker als auch die allgemeine Spielerlandschaft so ein bisschen geprimed werden dafür durch Death Stranding. Und wenn du dann so, oh mein Gott, jetzt bin ich hier 10 Stunden durch die Gegend gehiked, da ist ja irgendwie Shenmue 3 mal kurz 2 Stunden warten, bis der Laden aufmacht, ist ja gar nichts.
Bis der Laden aufmacht, dass man nicht Thunfisch für die einsame Katze kaufen kann.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja. Aber man hat das Gefühl, diese Welt von Shenmue, die funktioniert ohne dich. Also der Charakter, den kannst du rausnehmen und trotzdem würde die Welt funktionieren. Ja? Trotzdem hast du irgendwie Charaktere und diesen ganzen Lebenslauf. Und das machen gar nicht so viele Spiele. Also viele Spiele sind, also gerade Open-World-Spiele hast du oft nicht das Gefühl, wenn ich da jetzt fehlen würde, würde die Welt trotzdem, also du hast immer das Gefühl, dass die Aktionen auf dich zugeeignet sind. So, oh, die Sachen passieren für mich. Ich muss das jetzt alles erschießen, ich muss das jetzt alles aufsammeln, ich muss jetzt diese Aktion durchführen. Bei Shenmue ist das Gefühl, ja, wenn der weg ist, dann Der Automat steht ja auch ohne dich. Also der macht auch ohne dich Geld, weil andere Leute da halt Sachen rausholen oder so. Oder andere Leute kaufen im Laden ein. Und das finde ich halt geil. Und man muss sich überlegen, okay, heute sagt man so, okay, ja, 2019, da haben wir schon ein paar Mal gesehen. Das war aber 99 eigentlich streng genommen. Also in Japan kam es 99, glaube ich, raus, ne?
Also ganz am Ende, 29. Ja. Dezember 99.
Es ist also für damalige Zeit, das ist der Hammer gewesen. Und ich finde das interessant, dass das jetzt Yakuza so genannt wird. Das stimmt, für viele ist es so, obwohl Yu Suzuki damit gar nichts zu tun hat, ist es für viele aber so dieser spirituelle Nachfolger, weil das war bei mir so, als ich zum ersten Mal nach Osaka gekommen bin, nachdem ich Yakuza Kiwami 2, glaube ich, gespielt habe, dann war das so, das sieht ja ganz, ganz genauso aus wie im Spiel. Also wirklich auch exakt die Beleuchtung von den Läden und von den Geschäften übernommen und so, wirklich 1:1. Und ich wusste schon vorher, wie das aussieht, und das ist irgendwie geil. Und wenn du dann in den Ich-Perspektiven-Modus gehst, in die Ich-Perspektive und da durchläufst, hast du fast das Gefühl, du bist wirklich an diesem Ort. Und das ist ganz cool. Klar, es ist auch immer noch ein Videogame. Also wenn ich raus will und rumlaufen möchte, kann ich in Yakuza mir auch Straßenschlachten mit circa 20 Schlägern liefern und da die besagten Dragon Ball Moves machen, das ist dann da schon natürlich ein bisschen unrealistischer. Aber wenn das aufhört und wenn man nur rumläuft, hat man echt einen guten Eindruck von dieser ganzen Umgebung. Und das finde ich irgendwie stark. Jetzt so die Frage an euch, glaubt ihr denn, dass so Spiele wie Shenmue oder auch generell andere Spiele generell auch das Zeug dazu haben, andere Leute auch so für andere Kulturen zu interessieren? Also bei dir kenne ich die Antwort jetzt schon so ein bisschen, aber wie ist es mit dir? Also sagst du dann so, okay, geil, hier würde ich gerne mal hinfahren, oder das muss ja jetzt nicht auch Japan sein, das kann ja auch eine andere Stadt sein.
Ich glaube auf jeden Fall, dass Spiele das können, weil das ist ja eigentlich der ganze Reiz von Spielen, dass sie einem in eine Welt mitnehmen, in der man nicht ist sonst in seinem Alltag. Und
Hast du jetzt Bock, nachdem du Watch Dogs gespielt hast, dich überwachen zu lassen in, wo spielt das? Seattle?
Chicago.
Ja. Ach so, okay. So toll und romantisch.
Ich habe Watch Dogs 2 gespielt.
Also das ist San Francisco, ne?
Watch Dogs 2. Ja, genau, das ist San Francisco.
Ja gut, kommt natürlich auch das Spiel an und wie schön die Umgebung dargestellt wird.
Jetzt ist auch die Frage, wie gern man eben Zeit in dieser Welt verbringt. Ja. Ob man noch über diese Welt nachdenkt, vielleicht nachdem man nicht mehr spielt. So. Ja. Und, ich würde jetzt nicht sagen, dass Watch Dogs bei mir hängen geblieben ist.
Nein.
Nichts gegen Chicago oder San Francisco, aber Shenmue ist es. Und ich war noch nie in Japan, falls ich mal da wäre, würde es mich wahrscheinlich reizen. Wie heißt der Ort? Yokosaka? Wie heißt denn der Ort in Shenmue?
Der was? 1?
Der Ort in Shenmue 1, wie heißt der denn?
Oh. Ich glaube, Yokosuka oder so ist das,
ja,
glaube ich. Oh.
Ja. Also falls ich mal in Japan bin, dann wird es mich wahrscheinlich sehr reizen, da mal hinzufahren, um diesen Effekt auch zu haben, ja. Diesen und das gibt's, da gibt's YouTube-Videos von Leuten, die da hinfahren und diese Kleinstadt sich angucken, und man erkennt die Straßen wieder. Es ist natürlich anders aufgebaut im Spiel, aber
das sind wahrscheinlich so Schilder von den Läden, so extra auf Englisch, so gebrochenem Englisch geschrieben. Bitte fragt uns nicht nach Sailern, bitte fragt uns nicht nach schwarzen Autos.
Ja, ich bin gespannt. Es funktioniert übrigens auch andersherum. Ich hatte ein Interview mit ihm gehabt und er hat erzählt, dass eigentlich Shenmue 1 ursprünglich ein RPG zur Virtual Fighter sein sollte. Und deswegen ist er nach Hongkong gefahren, um sich halt irgendwie Kampfsportkunst und so mit Leuten zu sprechen und so. Und hatte auf der Reise die Idee, dieses Spiel zu machen. Das finde ich total geil. Also er gibt uns, das ist so cool, dass ein Spieldesigner uns diese Erfahrung sozusagen zurückgibt. Also der zweite Teil spielt ja in Hongkong, und das, was er da erlebt hat, auch diese skurrilen Gestalten und so, ist halt inspiriert von seiner Reise. Als ich gedacht, das verarbeite ich irgendwie. Und ich war mit ihm in Aachen unterwegs, und dann ist er mit einer Kamera rumgelaufen und so und hat sich da die ganze Kathedrale reingezogen und so weiter, die ganze Innenstadt irgendwie, und das sehr, sehr intensiv begutachtet. Ich würde mich nicht wundern, wenn vielleicht in irgendeinem Teil...
Shenmue 4 in Aachen?
Ja, wer weiß. Aber was ich damit sagen will, es ist ein reisebegeisterter Mensch. Also es ist jemand, der wirklich gerne die Welt sieht und gerne die Welt erfährt, und der war überglücklich, als er dann diese Kathedrale gesehen hat. Da gibt es so einen Platz irgendwie in der Mitte, wo man dann halt wirklich so diese gotischen Bauten sehen kann, und für ihn als Japaner, das sehen die ja nicht jeden Tag, ne? Das ist halt was komplett super Geiles. Und da hast du richtig bemerkt, der Mensch reist gern und verarbeitet das auch gerne in seinen Geschichten. Und ich finde das cool, dass er das so weiterreicht an uns als Spieler. Und der dritte Teil wird ja jetzt weiter in China spielen, weiter ländlicher in diesen Bereichen. Da weiß ich nicht, wie viel das auf realen Erfahrungen beruht. Müsste man mal irgendwann nachfragen. Aber ich habe das Gefühl, dass man da auch einen guten Eindruck von so einem kleinen Dorf bekommt. Was lachst du?
Meinst du, Yu Suzuki ist dann auch irgendwie durch die Gebirge nebst Hongkong irgendwie mehrere Tage durchgewandert, hat ein schönes Mädchen getroffen, die in seinen Träumen zuvor erschienen ist und hat ihn in irgendwie ihr Dorf geführt. Und dort hat er dann irgendwie so ein paar Wochen gelebt und irgendwie Martial Arts gelernt.
Vielleicht.
Das ist nicht ausgeschlossen. Diese Neugier ist es auf jeden Fall, ja, die in den Spielen sich wiederfindet. Und das ergibt total Sinn, was du erzählst, dass Yu Suzuki selbst so ein neugieriger Mensch ist, der sehr interessiert ist an seiner Umgebung.
Abschließend muss ich noch sagen, ich habe ihn gefragt, was mit den Gablerstab-Erfahren ist so. Und er sagt, das war einfach nur ein Witz, weil alle im Team irgendwie Rennspiele vorher gemacht haben. Er hat ja MotoGP und so, ne, und eine Arcade-Automat gearbeitet und die sagten sich, das wäre eigentlich ganz witzig, dass wir das einfach einbauen. Wir hatten die Engine, ne, wir hatten schon alles gebaut, wir wollten das irgendwie nur einbauen, das sollte nur ein Witz sein. Und er hätte nicht gedacht, dass es so krass einschlägt und dass viele Leute Shenmue nur durch das Gablerfahren kennen, anstatt das eigentliche Spiel. Also fast ist das Gablerfahren berühmter als eigentlich das eigentliche Spiel.
Er ist ja auch ein freischaltbarer Charakter in dem Sonic Race. Ich weiß nicht, ob es im ersten oder im Zweier ist,
in dem
Sonic Race in Transformed ist er eben auch ein spielbarer Charakter, wo er dann eben auch mit seinem Gabelstapler dann eben fährt. Also die Legacy ist auf jeden Fall weiter vorangetrieben. Was ich nochmal fragen wollte, ist eigentlich, weil Daniel und ich hatten das so im Vorgespräch so ein bisschen, glaubst du eigentlich, also weil Yu Suzuki hat ja schon gesagt, er lässt sich jetzt seine originelle Vision nicht nehmen, das Spiel wird weiter nur ein weiterer Schritt sein auf dem Weg bis zum Ende und es wird wahrscheinlich noch 3 oder 4 weitere Spiele geben müssen, um die Handlung zu beenden. Glaubst du, es wird überhaupt noch ein Shenmue 4 geben oder dann auch später oder werden wir jetzt nach Shenmue 3 einfach wieder an dem Punkt sein, wo wir vor 20 Jahren waren und einfach Ewigkeiten hoffen und warten müssen und vor allem hoffen müssen, dass dieser Mann dann auch in der Zeit einfach nicht stirbt?
Ich, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ein vierter Teil noch kommt. Ich habe nämlich, also jetzt haben wir wie lange? 18 Jahre oder so auf den Teil jetzt gewartet. Und ich glaube, es wird eins der letzten Projekte, die Yu macht. Nicht, weil er Japaner leben ewig, aber es geht halt irgendwie, ich glaube eher so, dass ihm die Chance dazu, das ist halt eine einmalige Sache gewesen mit dem Kickstarter und dem ganzen Drumherum und diesen Erfolg. Und ich glaube nicht, ich glaube dieser Kickstarter-Hype ist erstmal weg. Ich glaube, das würde nicht mehr so viel zünden, wenn man das nochmal so mit einer Crowdfunding-Kampagne macht. Und ich glaube auch nicht, dass die Spielelandschaft, so wie sie jetzt aussieht, so gemacht ist für Spiele wie Shenmue. Also deswegen habe ich jetzt nicht so intensiv gespielt, hatte leider noch nicht so viel Zeit dafür, aber ich fand es geil, da rumzueiern. Und ich glaube, dass dieses Spiel auch so ein bisschen die Wahrnehmung verändern wird. Aber dann kommen so Spiele wie The Last of Us 2, wo man im Trailer nur Gewalt und Action sieht. Und ich glaube, das ist schon so das, was viele Leute am ehesten anzieht. Und ich denke, Shenmue ist auch technisch nicht auf einem Level, wo man sagt, okay, das überzeugt mich jetzt, weil das einfach so aussieht und ich probiere es einfach mal aus. Ich glaube, das ist so ein Ding, ich denke, es ist immer noch ein Liebhabertitel, der das Potenzial hat, auch neue Fans zu gewinnen. Aber ich glaube nicht, dass es reichen wird, einen vierten Teil zu machen. Das ist so meine persönliche Einschätzung. Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir 6 Teile, 7, 8, 10. 20? Na gut, vielleicht ein bisschen viel, aber mehr. Auf jeden Fall bis 5 oder so wollten sie ja machen. Das finde ich geil, aber ehrlich gesagt, so wie die Spielerlandschaft heute tickt, so mit Call of Duty und Lootboxen und Service Games und Ghost Recon Breakpoint.
Es gab ja mal ein Shenmue Online.
Ja, also, ja, das stimmt, aber Breakpoint zum Beispiel hat ja super bekackte Kritiken bekommen. Alle hassen das. Ja, und trotzdem hat sich das verkauft, geschnitten. Boah, das ist das erfolgreichste Spiel dieses Jahr, glaube ich.
Vielleicht sollte Ubisoft Shenmue Online machen.
Mit Lootboxen.
Endlich umsetzen, nach 20 Lootboxen. Jahren später.
Das würde sogar funktionieren, weil das Zeitsystem gibt es ja schon.
Ja, ja, ich wollte gerade sagen, das ist einfach so, der Shop macht erst in 2 Stunden auf. Du kannst warten oder 5 € bezahlen.
um die Katze zu füttern.
Ja, sehr schön. Also wir werden später Shenmue um 16 Uhr hier nochmal anspielen, zusammen. Du bist dabei. Und ja. Marty ist mit am Start. Marty kennt's nicht.
Kannst
er
zugucken.
Kennt's. Ja, bitte?
Ich kann dann zugucken, ja.
Zugucken. Ja, klar, du kannst natürlich auch mit dabei sein und zugucken. Und dann werden wir auch nochmal über den dritten Teil intensiv sprechen. Aber das ist ein Spiel. Wann kommt das eigentlich raus? Jetzt im November, ne?
Ich glaube, ein oder zwei Wochen kommt es jetzt raus.
In 1, 2 Wochen, also ziemlich bald.
Mitte November, glaube ich.
Genau. Muss ich 2 Wochen in der Arcade verbringen, damit die Zeit schneller rumgeht.
Ja, aber vielen, vielen Dank, dass du mit mir über Shenmue gesprochen hast. Euch findet man wo?
noch den Rest des Tages und auf Twitter @sofakissen und auf lostlevels.de und ja.
Genau. Und du schreibst auch für die GamePro.
Ja, gut. Da finden wir
ab und zu. Und du hast so einen Podcast bei GameStar Plus.
Stimmt, Hinter den Pixeln heißt der, über die Spieleentwicklung.
So schön, dass ich mich daran erinnert habe. Wie heißt er?
Ich heiße.
Achso, nein.
Der Podcast Hinter den Pixeln. Hinter den Pixeln auf GameStar Plus, ein Podcast, ja, über die Spieleentwicklung.
Ja, hört mal rein, das ist richtig aufwendig produziert, sehr cool. Und du?
Ja, mich kann man eigentlich überall, also Twitter, YouTube, mein Kanal, auf Twitch mittlerweile auch, oh, einfach unter Speckobst finden. Und ansonsten noch bei Unlimited Ammo mache ich noch Podcasts mit ein paar anderen sehr coolen Leuten.
Sehr, sehr cool. Und du bist heute Abend auch um 17 Uhr, heute Nachmittag um 17 Uhr nochmal dabei, wo wir über verrückte japanische Spiele reden.
Sehr verrückte japanische Spiele.
Das wird ein bisschen geil. Alles klar, danke. Dann wünsche ich euch und den Zuhörern noch einen schönen Tag. Tschüss.
Dann würde ich tschüss sagen.